Guten Morgen zusammen. Ich darf ganz herzliche Grüße bestellen, auch von unserer Versammlung in Wermskirchen. Heute Morgen haben sich schon einige Brüder getroffen und auch hier für den Gottesdienst in Refrath gebetet. Und ich freue mich auch über die Verbundenheit, die wir miteinander haben, auch die Verbundenheit, die die verantwortlichen Brüder so pflegen. Wir wollen heute gemeinsam mal über ein Thema nachdenken, und zwar über die Familie im Brennpunkt der Gesellschaft. Wir wissen, dass Familie uns viel Kraft geben kann, aber auch, dass es viel Kraft kostet, sie zu schützen und zu erhalten. Welche Hilfen gibt es dazu und wo bekomme ich die her? Angesichts von stark geänderten Familiengesetzen sagte noch 2006 der Bundespräsident Horst Köhler: Wir müssen alles tun, um die Familie zu schützen und die Fürsorge und die Erziehung zu unterstützen, und dies mit gutem Grund, ein Auftrag unseres Grundgesetzes. Und die meisten Menschen in diesem Land wünschen sich immer noch eine Vater-Mutter-Kind-Familie. Auch wenn man solche positiven Äußerungen von Politikern lesen kann, so sehen wir doch, die Familie ist massiv im Brennpunkt unserer Gesellschaft. Vieles zielt heute negativ auf die Familie. Neben der Gesellschaft mit ihren Änderungen auch die entsprechenden Gesetze. Und das Ganze äußert sich auf sehr viele verschiedene Arten. Dazu zählen zum einen sicher Irritationen, die wir alle immer wieder mitbekommen, wenn wir in die Medien hineinschauen. Wir erkennen spätestens dann, wenn wir mit Kindern und Enkeln über die Schule reden, eine geänderte Geschlechtererziehung. Wir erleben einen massiven kulturellen Wandel. Wir merken den Medieneinfluss. Und was manche auch merken, ist, dass es zunehmend Meinungsverbote gibt. Es gibt da nur noch eine richtige Meinung zum Klimawandel zum Beispiel. Was ist eigentlich damit gemeint, mit diesen Irritationen? Wir können zum einen erkennen, dass der Staat sich schleichend von christlichen Werten verabschiedet. Und das sogar noch per Gesetz. Wir merken die Geschlechtererziehung als Kampffeld für ein Rollenverständnis, so wie wir es gelernt haben, wird es immer öfter offen abgelehnt. Dazu gibt es einiges an Unklarheiten im kulturellen Wandel. Was stimmt denn jetzt und was passiert denn wieder? Und was heißt das für meine Familie und wie sieht dieser Angriff denn aus? Und was wir persönlich auch als Familie durch Vorträge merken, immer mehr Leute sind hilflos angesichts dessen, was über die sozialen Netzwerke kommt. Und die Sprachlosigkeit und die Meinungsverbote im Rahmen einer neuen Toleranz, die im Grunde genommen gar nichts mehr toleriert, was davon abweicht. Schauen wir uns das mal konkret im Einzelnen an. Irritationen. 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde in das Grundgesetz noch viele christliche Werte eingebaut. Und diese Schnittmenge, da soll das so ein bisschen deutlich machen, wie viel da noch Ähnlichkeiten hatte. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert und ich möchte das mal mit dem aktuellen Bild beleuchten. Im Laufe der Bundesgesetzgebung reden sich Politiker auch immer wieder heraus, wir machen doch nur das, was die Gesellschaft schon ohnehin wollte oder was in unserer Gesellschaft bereits Alltag ist, und sie verschweigen, dass die Gesetze gezielt eine geänderte Gesellschaft herbeiführen sollen. Beispiele sind ein Scheidungsrecht, das immer weiter liberalisiert wird. Daraus resultiert zwangsläufig scheinbar notwendige Straffreiheit für Abtreibung. Die vielgepriesene Selbstbestimmung der Frau über den eigenen Körper. Die Kinder kann man ja nicht mehr fragen oder noch nicht fragen, zumindest nicht die Ungeborenen. Des Weiteren ein Gender Mainstream. Das ganze Thema hat zwei Seiten. Ja, wir sind für gleiche Bezahlung im Beruf, unabhängig vom Geschlecht. Ja, wir sind für gleiche Karrierenchancen im Beruf und Politik. Aber es gibt auch eine unbiblische Seite. Es gibt den politischen Versuch, biologische und seelische Unterschiede der Geschlechter zu leugnen. Das hat Auswirkungen auch im Kindergarten. Ein Enkel von uns kommt nach Hause und sagt, Mama, darf ich denn noch Junge bleiben? Im Kindergarten haben sie gesagt, ich muss wählen. Das Ganze zieht sich durch bis in die Schulen und die Lehrerausbildung. Diese Verwirrung geht heute bis zur nachträglichen freien Wahl des Geschlechtes mit immer intensiver finanzierter Operation. Darum werden auch Krankenhäuser politisch angehalten, nach der Geburt das Geschlecht nicht mehr einzutragen. Man darf ja hinterher wählen. Auch Facebook bietet an, sich zwischen 60 Geschlechtern das eigene auszusuchen. 60. Ja, man muss teilweise googeln, um rauszufinden, was gemeint ist. Ich zumindest. Straffreiheit in der Prostitution. Mit dem Ergebnis, dass wir noch nie so viele Sexsklaven und Sexsklavinnen hatten in Deutschland wie zurzeit. Im vergangenen Jahr waren es 14.800, denen man die Pässe abgenommen hat und die wirklich wie Sklaven gehalten werden. Ein liberalisiertes Scheidungsrecht begünstigt folgenloses Fremdgehen. Es fördert auch noch das schlimmste Hartz-IV-Thema. Fast mittellose Alleinerziehende mit fehlenden Bildungschancen für ihre 1,8 Millionen Kinder. Im vergangenen Jahr 2,45 Millionen lebten bei einem alleinerziehenden Elternteil. Das sind fast 19% und macht deutlich, wie viel Hilfe nötig wäre. Trauriger Schlusspunkt der verfehlten Familienpolitik und der Grenzensexualisierung der Gesellschaft war die Ehe für alle. Planung für die Zukunft in einigen Parteien, die Ehe zu dritt und zu viert. In England ist sie in Teilbereichen schon erlaubt. Und in Asien nicht nur mit Menschen. Vorläufiger Schlusspunkt war das Gesetz zum dritten Geschlecht. Öffentliche Gelder für Toiletten fürs dritte Geschlecht, dafür gibt's Geld. Öffentliche Gelder für saubere Schultoiletten fehlen. Wie sind die Prioritäten? Ich möchte das Ganze nochmal beweisen an einen wegen verschiedenen Jahreszahlen. Das Abtreibungsrecht kam 67, 77 das Scheidungsrecht, 95 die Straffreiheit bei Abtreibung, 2000 das Gesetz zur gewaltfreien Erziehung und Wege, es gibt mal irgendwo einen kleinen Klaps, 2001 das Lebenspartnerschaftsgesetz, danach die Legalisierung der Prostitution, 2017 die Ehe für alle und 2018 Einführung des dritten Geschlechts. Und im Juni diesen Jahres hat Jens Spahn den ersten Anlauf unternommen für ein Verbot, Gleichgeschlechtlichen helfen zu dürfen. Das möchte er unter Strafe stellen. Als bibelgläubiger Christ stelle ich fest, nicht der Staat, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und im Klartext heißt das, in einer pluralen Gesellschaft geht es nicht mehr um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Und da richtet man sich nach allen, das sieht man auch nach den letzten Wahlen. Wir können also erkennen, dass dieser Brennpunkt wirklich brennt. Ein weiterer Punkt, der aufmerksamen Betrachtern ins Auge fällt, die Hilflosigkeit von Eltern und Pädagogen durch den starken Medieneinfluss in der Erziehung. Aber es sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche, die durch sich uneingeschränkte Leichtgläubigkeit auszeichnen. Das falsche Vorbild der Erwachsenen verstärkt mir den Einfluss zeitlich und noch viel schlimmer auch inhaltlich. Man streichelt ja heute mehr die Glasscheibe vom Smartphone viel mehr wie die Haut des eigenen Ehepartners, oder? Ein unterschätzter Grund für die Suche nach Likes ist die Suche nach Lob und Anerkennung. Anerkennung in den sozialen oder muss ich sagen asozialen Netzwerken. Hurra, ich werde geliked. Werde ich deswegen auch geliebt? Das ist doch die Sehnsucht, die innerlich treibt. Wenn wir unseren Kindern keine Anerkennung geben, dann holen sie sich diese Anerkennung bei PC- und Online-Spielen, in sozialen Netzwerken, bei Instagram und auf YouTube. Wenn wir unseren Ehepartnern keine Anerkennung geben, dann holen sie sich die Anerkennung in einer Online-Welt. Und das führt oft zu Scheidungen. Resultat: jede dritte Scheidungsakte in den USA enthält das Wort Facebook. Familie im Brennpunkt. Wie groß ist der Einfluss der Medien auf die Erziehung? Vielleicht ahnen wir das anhand dieser Folie. Eltern und eventuell Gemeinde bilden nur 2 von 9 Einflussgrößen. Ahnen wir, wie wichtig Erziehung ist? Vieles bekommen wir ja gar nicht mit. Und es ist für jeden, ob Eltern oder Großeltern, Zeit, sich über die Wichtigkeit einer fundierten Erziehung Gedanken zu machen. Denn das, was da auf uns einstürmt, in die Häuser, über die Medien, in die Köpfe, wirkt. Bücher oder gar das Buch der Bücher interessiert buchstäblich nur noch am Rand. Daraus folgt eine Frage: Ist die Brandschutzmauer für unsere Familie gut genug? Wenn die Bäume dem Sturm ausgesetzt sind, ist es wichtig, dass sie starke Wurzeln haben. Wurzeln, die den Baum ernähren. Wurzeln, die auch bei Sturm standhalten. Darum die Frage: Sind unsere Wurzeln stark genug? Mal eine persönliche Frage: Sind deine Wurzeln auch tief genug? Dass eine ganze Generation eigenwillige Werte für Ehe und Familie entwickelt, ist gar nicht so neu, wie das vielleicht jetzt erstmal den Anschein hat. Es gibt einen unerfüllten Auftrag Gottes. Der steht im 7. Buch der Bibel. Als von Josuas Generation keiner mehr lebte, kam eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich vom Herrn ab. Die Folge: An jeder Tat, was richtig war, in seinen eigenen Augen. Also nichts Neues, damals wie heute. Und ich möchte auch nicht da der jungen Generation den Vorwurf machen. Sie haben nichts gewusst, weil die Alten zu beschäftigt waren mit Aufbau von Haus und Hof und Feld. Aber ganz unschuldig ist die nächste Generation auch nicht. Das stand im 7. Buch Mose. Was stand denn eigentlich vorher da im 5.? Bewahrt das Wort des Herrn in euren Herzen, prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause seid, unterwegs, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Über Gottes Wort reden, in jeder Situation des Alltags. Und bei jeder passenden und auch eventuell unpassenden Gelegenheit. Wie sieht dieser Auftrag denn heute aus? Wie wird er, ich sag mal, leider gelebt? Auch das schauen wir uns mal an. Bewahrt das Handy ständig an eurem Körper. Es prägt eure Kinder. Sie reden immer und überall damit, ob sie zu Hause oder unterwegs sind, ob sie sich schlafen legen oder aufstehen. Das ist der Alltag, der gelebt wird. Oder? Und wem folgen wir heute? Wenn jeder tut, was richtig ist, nach Googles Auskunft. Ist es das, was der Herr meinte? Ist es das, was wir glauben, was biblisch richtig in der Gemeinde wäre? Wir können ja mal über Alternativen nachdenken. Und das trifft hier heute Morgen jede Generation. Was, wenn die Bibel mein Smartphone wäre? Was wäre, wenn ich die Bibel immer bei mir trage? Was, wenn ich die Bibel irgendwo vergesse, ich auch dann noch umkehre, um sie zu suchen? Beim Smartphone machen wir das ja. Was, wenn ich die Bibel mehrmals täglich lese, um Botschaften von Gott zu erhalten? Was, wenn ich die Bibel so behandle, als ob ich ohne sie nicht mehr leben könnte? Ohne Smartphone können viele ja heute auch nicht mehr leben. Was, wenn ich mich in jeder Situation an der Bibel orientiere? Wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Was, wenn ich täglich so viel Zeit zum Beten und zum Lesen in der Bibel nehme, wie zum Schreiben und Lesen von Nachrichten, die morgens sowieso nichts mehr wert sind? Dann verändert sich mein Leben deutlich und positiv. Denn Gott hat jeden Tag eine Botschaft für mich, die mich verändert. Und das darf denn mal Gesprächsthema in der Familie sein. Das darf Gesprächsthema in unseren Familien sein. Das darf Gesprächsthema in deiner Familie sein. Ich unterhalte mich gerne mit unseren Jugendlichen und eine Jugendliche sagte, für mich ist meine Familie das, was mich trägt und prägt. Eine Aussage, die ich für mich sehr treffend finde. Darum möchte ich heute einen klaren Gegenpol, einen biblischen Gegenpol zu den gesellschaftlichen Angriffen setzen. Ich habe jetzt eben über Wurzeln geredet. Und wir wollen Familien immer wieder ermutigen, auch als Gemeinde, die guten Wurzeln zu stärken. Und zu den guten Wurzeln gehören einmal die Bibel, die biblisch geführte Ehe, der Glaube, die Hoffnung, die Gemeinde und vieles mehr. Aber auch Eigenschaften, die so das Zwischenmenschliche miteinander fördern. Auch das hat Jesus gelehrt, bis hin zum nachhaltigen Dienen. Ich möchte heute Morgen für euch eine neue Begeisterung wecken für Gottes geniale Idee, die Familie. Wenn wir Gottes Modell von Familie und Ehe ernst nehmen, wenn wir davon überzeugt sind, dann ist das ein guter, ich sag mal sogar der beste Schutz für unsere Familien. Dann werden diese alternativen Modelle, die von der Gesellschaft rüberkommen, die von den Politikern rüberkommen, gar nicht mehr uns so angreifen. Und wenn wir die Bibel kennen, dann können wir sogar mit Überzeugung, mit Argumenten dagegen reden. Schauen wir doch mal in das Buch der Anfänge und schauen wir mal ins erste Buch, wie Gott sich denn Familie so gedacht hat. Und wenn wir das verstanden haben, verstehen wir auch, wie falsch das ist, was aus der Gesellschaft herauskommt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ist nichts Neues, für keinen von uns vielleicht. Von Anfang an war die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau betont. Eine Unterschiedlichkeit, die oft geleugnet wird, weil ja alles gleich gemacht wird. Was versteht Gott unter Ehe? Im Gegensatz zu dieser neuen Definition der Ehe bis hin zur Ehe für alle, ein Bundestagsbeschluss, den wir im Oktober 17 so hinnehmen mussten oder hinnehmen wollten. Ehe ist für Gott die lebenslange Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Beide haben sich vor Gott und auch der Gesellschaft das Ja-Wort gegeben, mit dem Versprechen, bis der Tod uns scheidet, wollen wir zusammenleben. Die Gesellschaft der Gesetzgeber mögen über Ehe denken, wie sie wollen. Aber das ist Gottes Definition und ich ermutige euch, auch das genau so zu sagen. Die Ehe ist der Kern der Familie und die Grundlage der Familie. Und der Herr segne sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde und macht sie euch untertan. Von Anfang an spielte auch Sexualität eine wichtige Rolle. Sie ist Gottes Geschenk für eine Lebensreise mit der Ehe, in der Ehe. Durch die eheliche Sexualität ist die Bildung von Familie überhaupt erst möglich. Es ist unerlässlich. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Wenn ich mit Arbeitskollegen diskutiere, kommen natürlich andere Meinungen. Und manchmal sage ich so ein bisschen, vielleicht auch heftig. Deine Evolutionslehre, zeigt sie nicht schon, was sie für vermehrungswürdig hält? Ehe für alle? Gleichgeschlechtlich? Lässt deine Evolutionsschein nun nicht zu, geschweige denn, was das die Bibel sagt. Du mit deiner Bibel. Ja. Die ist für mich der Maßstab und die nutze ich dann auch im Gespräch. Nutzt sie im Gespräch. Und ihr könnt es dann gut, wenn ihr die biblischen Worte behalten habt. Es gilt auch das Wort Jesu und es wird in Apostelgeschichte 20, Vers 36 zitiert. Denkt an die Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das gilt auch im Zeitschenken. Dies gilt auch im Anerkennung geben. Auch mal im Danke sagen innerhalb der Ehe. Was ist denn, wenn ein leckeres Essen auf dem Tisch steht? Man kann dann so wie die Schwaben sagen, jo, ma kos esse. Oder nichts gesagt ist gelobt genug. Das ist nicht geben. Das ist auch nicht Anerkennung geben. Wer Anerkennung in der Ehe schenkt, sieht den Ehepartner und nicht sich selbst. Wer Anerkennung erfährt, sucht sie nicht bei anderen. Sucht sie nicht in sozialen Netzwerken. Sucht sie nicht in Netzangeboten. Sucht sie nicht in der Nachbarschaft. Echte Erfüllung in der Sexualität erfahren wir in der eigenen Ehe zwischen Mann und Frau. Und sie liegt auch da, in Wahrheit, im Schenken. Nicht im Nehmen, nicht in der Erwartungshaltung. Wer sich schenkt, bewahrt sich und seinen Ehepartner vor falscher Suche. Unser Herr ermutigt uns in der Ehe, lebe auch hier das Wort Gottes aus. Ziel der Ehe ist letztendlich nicht mein Glück, sondern die Heiligung, die Reinheit, sich aufbewahren auch für den Herrn. Wir sehen aber, von Anfang an war die Familie im Zielpunkt, im Fadenkreuz des Feindes Gottes. Und der Sünder hat unheimlich viel durcheinander gebracht und letztendlich hat es uns ja auch von Gott weggebracht. Und die Bibel schweigt ja da nicht drüber. Wir lesen, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse zermalmen. Sicher, da ist der erste Hinweis auf die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Aber wir merken schon, dass da ein Spannungsverhältnis ist. Und zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Unsere Älteste hat jetzt Zwillinge bekommen und das war mehr als dramatisch. Bis hin, dass dann auch eine Kinderklinik noch helfen musste, dass ein Kind überhaupt überlebte. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Über dieses Wort herrschen kann man vom Urtext her noch ganz anders miteinander reden. Wo es mir aber heute darum geht, die Sünde hat vieles durcheinander gebracht. Das Verhältnis von Gott und Mensch, das Verhältnis von Mann und Frau, das Verhältnis innerhalb der Familie ist gefährdet. Das geht hin bis zu dem Brudermord in der Familie. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Und der Herr sprach zu Abel, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Durch Adam und Eva kam die Sünde in die Welt und damit auch die Nöte in unsere Familien hinein. Und von Anfang an war dieses Modell, Gottesmodell von Ehe gefährdet durch die antigöttlichen Einflüsse. Und wir können fast das gesamte Alte Testament betrachten und sehen, wie viele Gefahrenquellen und wie viele zerstörte Familien da sind. Und das verlief sehr, sehr problematisch. So beobachten wir seit dem Sündenfall viele Fehlentwicklungen in Familie und Angriffe auf die Familie. Bis heute gibt es große Nöte in manchen Ehen. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende noch ein Eheseminar, Wolfgang und Bärbel Seid waren da, und da ist manches auch seelsorgerlich aufgebrochen und wir konnten manches helfen. Und Nöte gibt es ja nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Gemeinden. Das wollte ich damit deutlich machen. Im Alten Testament lesen wir von Polygamie, von der Vielehe. Sie ist nicht Gott gewollt. Das, was geplant ist in der Politik, ist nicht Gott gewollt. Wir lesen von neuer sexueller Vielfalt, von neuen Definitionen von Familie. Familie ist da, wo Kinder sind. Von wem die auch immer dann her sind, ne? Der Feind Gottes will diese Stiftung zerstören. Das muss zu Irritationen führen, je nachdem, was die Kinder aus Kindergärten und Schulen mitbringen. Wer hilft denn dir? Wer hilft denn deinen Kindern, wenn solche Literatur denn schon im Kindergarten auftaucht und wir das noch nicht mal zum Thema machen am Frühstück oder Mittag oder Abendbrottisch? Er will die Stiftung zerstören, damit die Stiftung nicht mehr funktioniert. Alles zielt auf Zerstörung ab. Satan möchte Gottes Heilsplan zerstören. Er möchte unseren Herrn Jesus Christus und seine Gemeinde beschädigen oder zumindest irgendeinen Schaden zufügen. Aber von Anfang an hat der Herr Hilfestellungen gegeben. Er hat Hilfestellungen bereitgestellt für die Ehe, für die Familie. Die Ehe und die Familie sind letztendlich Abbilder der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und diese Beziehung ist von Liebe und von Hingabe geprägt. Betrachten wir eine andere Familie. Mose wurde geboren. Und die Reaktion der Mutter: sie sah, dass es schön war und verbarg ihn 3 Monate lang. Man kann sich natürlich fragen, was heißt das? Wäre das auch so gewesen, wenn Mose nicht schön gewesen wäre? Hätte sie sich dann nicht so bemüht, ihn zu verbergen? Zunächst einmal weiß ich aus der eigenen Ehe und auch von anderen, jede Mutter liebt ihren Säugling und findet ihn schön. Und das ist auch gut so. Dass Mose schön war, wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Es ist sehr interessant und aufschlussreich, was dann im Hebräerbrief steht. Durch den Glauben war er von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Hier sehen wir also auch, der Vater war nicht untätig, sondern sie sind beide handelnde Eltern. Wir waren die Woche noch bei einem Ehepaar. Hat er dann gesagt, als wir geheiratet haben, habe ich erst gebaut, dann neuen Beruf und dann habe ich anderen geholfen. Ja, und ich glaube, ich habe meine Frau mit den Kindern alleine gelassen. Das sagte ein über 80-Jähriger und hatte Tränen in den Augen. Aber so waren die Eltern von Mose nicht. Dann kommt noch eine Erklärung aus den Abschiedsreden des Stephanus in der Apostelgeschichte. Hier heißt es etwas ganz Interessantes. Er war schön für Gott. Ich denke, das ist etwas, das wir als Geheimnis heute Morgen auch ein Stück weit mitnehmen dürfen. Die Eltern hatten eine ausweglose Situation, aber sie haben hinausgeblickt auf den, der die Kinder liebt, der uns den Perspektivwechsel gibt. Sie sahen, dass er schön war für Gott. Unsere Kinder kommen von Gott. Unsere Kinder gehören Gott. Und Gott findet sie schön für sich. Wir dürfen sie zu Gott hin erziehen, zu seinem Sohn Jesus Christus hin erziehen. Das darf und muss unser wichtigstes Ziel sein. Nicht, dass unsere Kinder in erster Linie eine Karriere machen, sondern dass unsere Kinder Gott lieben lernen. Dass unsere Kinder willig sind, Gott dienen wollen. Das ist ein wichtiges Gebetsanliegen. Es gehört auch zu unserem Leben, und das wissen die, die schon mal graue Haare gekriegt haben, auch, dass wir Kinder loslassen müssen. Gott sei Dank nicht alle mit dem Grund, wie denn nur die Eltern von Mose. Aber was können wir von ihnen lernen? Denn das Alte Testament, nicht nur das Alte Testament ist geschrieben, dass wir daraus lernen sollen für unseren Alltag. Der Schilfkorb war ein sicheres und dichter Schutz gegen eindringendes Wasser. Mit dieser Abdichtung auch denn sicher vor dem Untergang im Nil. Wir können mit unseren Gesprächen über unseren Jesus Christus und über den Glauben sehr früh solch einen Schutzkorb bauen. Ein Schutzkorb gegen die falschen Lehren in der Schule, gegen die falschen Lehren aus den Medien. Sonst würden unsere Kinder direkt untergehen. Ich denke aber, wir müssen diesen Korb auch abdichten. Vielleicht nehmen wir dieses Abdichten mal auch als ein Bild für uns. Bete anhalten für deine Kinder und Enkel. Bete auch für die Kinder hier in dieser Gemeinde. Bete aber auch für Alleinerziehende. Sie haben keinen Gebetspartner. Dann brauchen Sie die Gebetspartner hier aus der Gemeinde. Sie alle brauchen Gebet, dein Gebet. Wir als Gemeinde sind Gottes geniale Familie in Christus. Und damit sind wir auch Gebetseltern und Großeltern für die Kinder dieser Gemeinde. Ihr habt hier als Gemeinde viele Omas und Opas, die beten können. Die beten, helfen. Im Gebet sind wir dann auch eine Familie Gottes. Darum behaltet eins heute Morgen im Gedächtnis. Erziehung ist Kniearbeit. Und das braucht Zeit. Und das gibt auch schon mal schmerzende Knie. Aber wir sollten uns das fest vornehmen in unserem zeitlichen Plan. Erziehung ist Kniearbeit. Jesu Zusage, unsere Kinder zu bewahren, ist der beste Schutz. Der beste Schutz gegen die, die scheinbar mit allen Wassern gewaschen sind. Nicht nur mit Nilwasser. Er möchte gebeten sein, auch weil er deinen Glauben sehen möchte, weil er dein Vertrauen sehen möchte. Wenn du gebetet hast, kannst du sie immer auch Vertrauen in die Schule lassen. Unser Herr ist dabei. Traust du ihm das zu? Wir dürfen ihm vertrauen, immer. Er ist die beste Brandschutzmauer für unsere Ehe. Er ist die beste Brandschutzmauer für die Familie und für unsere Kinder. Aber wir dürfen die Kinder, unsere Augen nicht davor verschließen, welchen Einflüssen unsere Kinder täglich ausgesetzt sind. Die Eltern von Mose waren schlau genug und haben noch so eine Beobachtung mitlaufen lassen. Wissen wir Väter, an welcher Stelle wir mit beobachten sollen? Vertrauen. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung, weil wir den kennen, der die Welt überwunden hat, Jesus Christus. Diese Hoffnung gilt für alle Lebensbereiche, besonders auch für unsere Familie. Hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung in Jesus Christus? Wir dürfen gerne im Anschluss darüber reden. Auch Paulus greift dieses Thema im Neuen Testament nochmal auf. das, was wir bereits im zweiten Buch Mose im Kapitel 20 finden. Im Epheserbrief im 6. Kapitel finden wir eine wichtige Grundlage für ein intaktes Familienleben. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, das ist Recht. Und dann erwähnt Paulus dieses Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann reizt eure Kinder nicht zum Zorn, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Auch wenn ihr als Kinder und Jugendliche nicht alles einseht, was an Gehorsam erwartet wird. Und je nach Alter, ich kann es auch manchmal verstehen, dass man das nicht versteht. Aber dann gehorcht, weil ihr es durch oder für den Herrn Jesus tut. Tut es also nicht zwingend für die Eltern, aber dann für den Herrn. Er wird euch dafür segnen. An dieser Stelle sehen wir auch, dass Gott alles tut, damit Erziehung gelingen kann. Es stattet uns als Eltern mit einer unglaublichen Autorität aus. Dieses Gebot zeigt auch die Wertschätzung, die Gott uns entgegenbringt, das Vertrauen, das Zutrauen Gottes zu uns Eltern oder auch zu den Großeltern. Vielleicht hat der ein oder andere nach der Geburt der eigenen Kinder mal nachgedacht. Und als er den Stress denn gesehen hat, den man damit haben kann, naja, es wäre doch ganz schön, wenn Gott die Erziehung übernimmt. Erstens ist er der bessere Pädagoge und er hat ja auch mehr Zeit, oder? Nein, das tut Gott nicht. Er setzt uns als Väter, als Eltern an seine Stelle. Und dann kommt dieser Satz: Ehre Vater und Mutter. Normalerweise soll doch nur Gott die Ehre gegeben werden. Wie passt das denn zusammen? Aber im Rahmen der Ehe, im Rahmen der Familie, stattet Gott uns als Eltern mit einer unglaublichen Autorität aus. Eben, weil Gott weiß, was diese gefallene Schöpfung für Auswirkungen hat. Aber er setzt uns an eine Stelle, indem er uns ein Stück weit sogar damit adelt. Andererseits haben wir enorme Verantwortung, aber wir dürfen diese Stellung nie missbrauchen. Und irgendwie, sage ich mal, glaube ich, dass wir als Väter in gewisser Weise gefährdet sind. Sonst stand das da nicht. Nicht ohne Grund hat Paulus das den Vätern als Mahnung geschrieben: Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie, auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Machen wir uns das nochmal neu bewusst. Und fragen uns, würde unser Herr Jesus Christus in dieser Situation genau so erziehen, mit dieser Wortwahl oder mit diesen Emotionen? Kann ich das, was ich erreichen möchte in der Erziehung, nicht auch so tun, wie es Jesus getan hatte? Mit Liebe? Mit Liebe fördern? Durch das Gebet zum Vater? Gott beschenkt uns als Familie, wenn wir die von Gott gegebene Autorität nicht missbrauchen, wenn wir uns zeitlebens mit gegenseitiger Achtung und Respekt begegnen. Und ich halte das für einen wichtigen Grundsatz. Außerdem fällt es Kindern leichter, den Vater zu ehren, wenn sie sehen, wie er die Mutter ehrt und respektiert. Es fällt ihnen auch leichter, zu ehren, wenn sie sehen, wie eine Mutter den Ehemann respektiert, den Vater respektiert. Wie respektvoll gehen wir in der Ehe miteinander um? Oder wie reden wir übereinander, auch wenn man älter wird und manches nicht mehr so geht? Gott beschenkt uns als Familie, wenn er an erster Stelle steht. Wenn unsere Ehen geistlich gesund sind, das heißt, auch im Wort leben und das Wort leben. Wenn wir im Glauben leben, wenn die Kinder auch merken, hör mal, die haben Vertrauen. Ich weiß dann, wenn Geschwister für uns beten, wenn sie auch nachfragen, was ist denn mit dem Gebet passiert, was ich für dich gebetet habe zum Herrn? Hat der Herr das Gebet erhört? Wir beten mit den Kindern und wir fragen dann nach der Schule: Und was hat Gott daraus gemacht? Dann merken wir, das lebt. Die Kinder merken, es lebt, wenn wir die von Gott gegebene Autorität nicht missbrauchen, wenn wir zeitlebens in gegenseitigem Achtung und Respekt begegnen. Und das beziehe ich jetzt mal nicht nur auf die Gemeinde, das beziehe ich auch mal auf Familie. Seid untereinander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, welch ein geistiges Vorbild ist, für das unsere Ehe, unsere gelebte Ehe sich auszeichnet. Dann spielen auch gesellschaftliche Angriffe, die ich so im ersten Drittel mal angesprochen habe, keine Rolle. Dann ist das eine Nebensache. Darum die Frage, auch heute Morgen an den einen oder anderen persönlich. Möchtest du in diesen Schutzraum Gottes näher hinein, in seine Familie? Möchtest du in den Schutzraum einer Gemeinde, wo Beterinnen und Beter sind? Lass dich einladen, der Herr möchte dir da Hilfe sein und Hilfe geben. Wir haben gesehen, Ehe und Familie sind umkämpfte Bereiche. Darum beschäftigen wir uns auch heute Morgen mal damit. Eine perfekte Familie gibt es nicht. Wir hatten und haben keine perfekte Familie. Ganz sicher nicht. Und da gibt es einen Haufen Dinge, die wir auch miteinander bereden durften. Oder hat hier irgendeiner eine perfekte Familie? Haben wir nicht alle Fehler gemacht? Haben wir nicht alle auch schon mal sehr Entmutigendes erlebt? Wenn unsere Kinder nicht so sind, wie wir sein sollten? Ich habe mich auch während der Erziehungszeit das ein oder andere Mal auch bei meinen Kindern entschuldigen müssen. Für das, wie ich was gesagt habe. Für das, wie emotional ich denn mal gekocht habe, wenn es denn zum 7. Mal passierte. Ganz ehrlich. Und wir haben zusammen geweint, als ich mich entschuldigt habe. Auch als Eltern und Großeltern verlieren wir nicht das Gesicht, wenn wir uns entschuldigen, auch nicht bei den Kindern. Das ist eine riesige Herausforderung, die nicht so leicht zu leben ist. Aber wenn wir als Christen von der Vergebung leben, dann müssen wir das auch in der Gemeinde leben und praktizieren. Und darum nochmal zum Schluss, die Beziehung zu Christus ist das Entscheidende. Das gilt für dich persönlich, das gilt für die Familie. Und wer ihn liebt, sag ich mal, kennt seine Gebote, erhält sie aber auch. Das heißt, ich liebe das. Ich frage danach, fangt nicht mit allen an. Nehmt euch einen Punkt vor, wo ihr gemeinsam der Meinung seid, das ist jetzt mal dran. Das sieht bei jedem anders aus. In unserer Ehe sieht es anders aus, wie beim Christoph oder bei wem auch immer. Am besten gelingt das Miteinander in der Familie, wenn uns klar wird, Erziehung ist Beziehung. Und wir leben davon, dass wir Beziehungen pflegen. Sonst zieht nichts mehr. Und darum kann man sagen, die Familie ist die Summe der gelebten Beziehungen. Untereinander, mit Jesus Christus als Herrn und Heiland, dann können wir um Vergebung bitten. Dann fällt es uns auch nicht so schwer, mal Vergebung zu gewähren, ohne dass der andere dann auf den Knien vor uns herrutscht. Weil wir wissen, wir sind welche, die haben Vergebung erfahren. Und zwar ohne Vorbedingung. Christus ist für uns gestorben. Da waren wir noch Sünder. Wir können Heiligung durch Jesus Christus erleben. Das Herzstück ist gelebte Liebe. Und Liebe stellt keine Forderungen. Liebe verschenkt sich. Das ist das Einzige, was mehr wird, je mehr wir geben. Das ist die Liebe. Familie ist das, was trägt und prägt. Und letztendlich ist sie eine geniale Idee unseres lebendigen Gottes. Die Gemeinde ist die geniale Familie unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, unseres Erlösers. Wir können gerne damit im Anschluss miteinander darüber reden. Und ich möchte einladen, auch dafür noch zu danken. Und vielleicht können wir auch noch eine kleine Gebetsgemeinschaft haben, wo zwei oder drei uns im Gebet leiten. Amen.